Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist Vuelta, hola. Wir befinden uns nach dem zweiten Ruhetag in der dritten Woche. So ist die Reihenfolge richtig. Und ich begrüße am Mikrofon im wunderschönen München. Guten Abend nach München. Hallo Thomas.
Hallo Christian in Köln.
So. Was sagen wir jetzt zu dem ganzen Driss, würde der Kölner sagen? Ich tue mich irgendwie schwer, normal die Vuelta gerade zu besprechen, wie sonst auch. Also es klingt jetzt schon fast, als hätte er einen Todesfall ereignet, das ist natürlich nicht der Fall. Aber irgendwie ist es eine Rundfahrt, wie ich sie noch nie erlebt habe, einfach dadurch, dass eben, also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal so oft die Strecke dann verändert wurde, im Sinne von das Ziel nach vorne verschoben, Proteste. Und ich habe mir den ganzen Tag darüber schon, oder vielmehr nachdem ich das heute erfahren habe, dass heute schon wieder es der Fall war, so Gedanken gemacht. Und warum passiert eigentlich sowas nicht bei einem Marathon zum Beispiel?
Das bedingt wahrscheinlich dadurch, dass so eine Radrennstrecke noch einfacher zugänglicher ist, beziehungsweise viel weitläufiger ist als eine Marathonstrecke. Aber kurioserweise, also ist vielleicht vergleichbar, bei der Vuelta gab es auch das letzte Mal, finde ich, so eine ähnlichen schwierigen Rahmenbedingungen in dem Corona-Jahr 2020. Mhm. Da wurde die ja A in den Oktober und November geschoben und B hatte sie dann auch nur 18 Etappen am Ende, wo die Fahrer teilweise irgendwo im Schnee fuhren und auch immer wieder Fahrer rausgehen mussten oder ganze Teams wegen Corona-Infektionen. Das waren, sag ich mal, ähnlich schwierige Umstände, mit denen das Rennen zu kämpfen hatte, wie vielleicht dieses Jahr.
Mhm. Ja, aber das ist irgendwie, das finde ich, das kann man schon noch unter Naturkatastrophe oder so höhere Umstände, wie sagt man, höhere Umstände? Nee, nicht.
Höhere Gewalt. Das waren Dinge, die man letztlich wenig beeinflussen konnte seitens der Organisation. Was wir in diesem Jahr haben, ist ja ein, sag ich mal, menschengemachter Umstand.
Ja, aber auch nicht vom Veranstalter verursacht, sondern andere benutzen diese Plattform ja. Ich finde das alles, und ich weiß auch gar nicht, was ich so von dem Protest, also da passieren sehr, sehr schlimme Dinge. Muss der Protest so geäußert werden? Ich zitiere mich jetzt selber vom letzten und vorletzten Mal. Protest muss auch wehtun. Aber Protest muss dann vielleicht auch mal sehen, dass die Haltung zu dem Protest auch kippt irgendwann. Ne? Also, dass man irgendwann dann sagt, so jetzt reicht's aber auch, jetzt muss auch gut sein, jetzt so geht woanders protestieren oder protestiert. Aber vielleicht ist das auch genau das, was es braucht, dieses Wehtun. Naja, wie viele Etappen sind es jetzt? Also wir haben zuletzt aufgehört bei Etappe Nummer 10, Etappe Nummer 11 wurde dann, also es ist eigentlich jeden Tag irgendetwas mehr oder minder passiert, ne? Also Etappe Nummer 11. Glaubst du aber, das sollten wir vielleicht am Ende besprechen, was überhaupt passieren wird? Also wird überhaupt die Vuelta jemals, also was heißt jemals, aber diesmal in Paris ankommen? Madrid natürlich, ich Idiot. Aber vielleicht sollten wir die Frage am Ende uns gegenseitig und den Hörern stellen und erläutern.
Wir müssen es ja zwangsläufig mit in die Sendung einbeziehen, aber wir sind ja kein politischer Podcast, aber ich will eigentlich nur zwei Punkte dazu machen. Also ich finde, jeder hat ja das Recht zu protestieren.
Absolut,
zu demonstrieren, ja. Aber es muss natürlich im Rahmen der demokratischen Ordnung in Europa passieren. Und jeder Protest ist in Ordnung, aber sobald er Leib und Leben von Teilnehmenden an diesem Rennen, an dieser Veranstaltung gefährdet, geht es darüber hinaus und ist nicht in Ordnung und sollte dann auch, sage ich mal, dass die ganze Wucht der Rechtsstaatlichkeit zu spüren bekommen, die Person, die wie jetzt beispielsweise am Sonntag auf der Etappe der Auslöser dafür war, dass ein Fahrer sich schwer verletzt hat und ausscheiden
musste. Romo war das, ne? Glaube ich?
Ja.
Also ne, wenn jetzt hier in Köln, also Köln ist, keine Ahnung, am Wochenende, ich habe schon Wochenende erlebt, wo hier drei Demonstrationen durch die Stadt gleichzeitig gezogen sind, dann kommst du halt manche Straßen nicht durch. Okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, naja, das ist halt der Preis, den man bezahlt, in einer Stadt zu wohnen. Das ist der Preis auch vielleicht, den man bezahlt, dass Menschen hier ihre Meinung so äußern können. Und die nehme ich dann auch gerne in Kauf, dass ich dann halt einen Umweg fahre oder mal eine halbe Stunde im Stau stehe oder. Aber wenn mich einer vom Fahrrad schubst, etwas zugespitzt gesagt, dann ist das vielleicht etwas, was ich nicht so gerne in Kauf nehme, wenn er dafür oder gegen etwas protestiert. Also es ist echt schwierig.
Nö, Gewalt mit Gewalt zu vergelten, ist dann irgendwo Barbarei.
Ja, genau. Das ist so. Und wobei du auch vollkommen recht hast, also zu den politischen Dingen, da kann ich mich gar nicht äußern, weil ich glaube, dieser Vorgang ist alles so komplex, dass das, also ich zumindest mir nicht anmaße, das zu verstehen.
Was mir nur so sehr auffällt, also am Rande der Tour de France gab es ja auch schon so ein, zwei Aktionen, sage ich mal, aber das hat nicht so den, sage ich mal,
den
Nährboden gefunden, dass das Ganze so ausgeufert ist wie jetzt bei der Vuelta. Und ich habe den Eindruck, in Spanien ist es, also in Frankreich wurde dagegen viel rigoroser, auch seitens der Polizei, seitens der örtlichen Behörden vorgegangen. Und in Spanien ist das irgendwie alles so ein bisschen lax gehandhabt.
Okay, das kann ich, also ich kann die Beobachtung teile ich mit dir, dass in Frankreich sowas weniger Impact hat. Warum das denn jetzt immer spannend ist, ob es ein Versagen der Polizei ist, ob da einfach mehr Protestanten sind, wenn ja, warum? Keine Ahnung, das kann ich irgendwie nur, vielleicht ist es auch nicht so warm wie in Frankreich dann zu der, obwohl ist das auch jetzt warm. Also vielleicht hat man weniger Bock, an der Strecke zu stehen bei der Hitze und jetzt lieber, aber ich, die spanischen Temperaturen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es schade, weil die gerade so die in der Woche anderthalb irgendwie, da hatte mich die Tour richtig, Quatsch, die Tour, sag ich mal, die Vuelta, so deutlich mehr gepackt und dann war ich von den Protesten auch so ein bisschen raus und dann hier auch noch ein paar viele private Dinge zu erledigen, dann hatte ich schon wieder so ein bisschen den Anschluss verloren und dann hört man schon wieder Proteste, schon wieder was passiert und das finde ich sehr bedauerlich. Aber nun ja, es ist jetzt so, müssen wir mit leben. Bilbao, was, da hat man es dann so gesagt, relativ schwierige Etappe hatten wir prognostiziert, bisschen Ausreißer vielleicht, vielleicht auch nicht, wird es was für die Gesamtklassementfahrer auch unsicher, aber dann haben sich die Gesamtklassementfahrer also es hätte sich jetzt glaube ich an der Etappe auch nicht mehr so viel getan, wenn das anders gelaufen wäre, es waren da ja die letzten 3 Kilometer vom Ziel, flaches Stück, da wäre jetzt nicht mehr viel passiert, oder?
Nee, da gar nicht.
Also vielleicht wären die letzten, vielleicht wäre dieses, also wären Vingegaard und Pidcock, die vorne weggefahren sind, wären vielleicht noch von der Gruppe danach eingeholt worden, aber dieser Abstand, diese 10 Sekunden hätten jetzt im Gesamtklassement auch nicht so viel ausgemacht. Also
das mit Sicherheit nicht. Ich glaube nur, dass da, und da war auch zu Recht hinterher Sauer Pidcock um einen Etappensieg betrogen wurde, weil die Etappe ja nicht gewertet wurde. Also es gab am Ende keinen Tagessieger. Die Zeiten fürs Gesamtklassement wurden dann 3 Kilometer vor dem Ziel eingefroren. Und ich weiß nicht, ob du es hinterher gesehen hast. Es gab dann auf Social Media verschiedene Fotos, dass Pidcock einfach trotzig weitergefahren
hochgefahren
ins Ziel. Das war so eine typische Pidcock-Aktion. Da ist da so ein bisschen ein eigener Charakter auch, was das angeht.
Der hat doch auch irgendwas gesagt, so von wegen, ey, wir sind hier ein Profi-Rennen und kein Jedermann-Veranstaltung. Also ich mag das ja auch so ein bisschen, ne? Also dieses rotzig ist nicht so das richtige Wort, aber diesen so einen eigenen Kopf da zu haben und nicht nur wie ferngesteuert gerobotert zu sein, das gefällt mir schon sehr an ihm und fantastische Vuelta, ne? Und ich bin bei dir. Der hatte sich, glaube ich, den Tag auch ausgesucht für so etwas, ne? War auch ein Tag für ihn. Ja, schade. Aber was willst du machen? Ne? Also steck's nicht drin. Und auch wenn er es jetzt, ich glaube, dass auch ein Fahrer in der Situation vielleicht gar nicht vollumfänglich das ganze Bild hat und deswegen vielleicht da zu einem Fehlurteil kommen kann. Es wäre nicht gefährlich gewesen. Er hat's, ne, klar, wenn da oben jetzt 100.000, aber sagen wir mal 200 Protestanten stehen, die richtig Rabatz machen und denen wird gesagt, okay, abgesagt, wir machen die Zeit nach unten, ihr könnt nach Hause gehen. Und davon gehen dann schon die Hälfte und dann kommt er hochgeradelt und dann sind nochmal irgendwie die Hälfte davon sitzt in der Ecke. Dann ergibt das vielleicht ein anderes Bild, als es noch vor einer Viertelstunde oder 20 Minuten vorher war. Deswegen.
Also von den Veranstaltern her, die haben absolut, also die muss man da mal Lob aussprechen, finde ich, richtig gehandelt und es wurde den Teams auch rechtzeitig kommuniziert, dass das Ziel dann 3 Kilometer vor dem Ziel ist, weil es gab ja schon eine Zieldurchfahrt vorher und da gab es schon, also da war es schon am Rande des Chaos, sage ich mal. Also diese Demonstranten haben da schon teilweise die Gitter fast durchbrochen und standen halb auf der Straße. Und dann
Ja.
hat man logischerweise gesagt, man verlegt das Ziel vor. Und dann gab es in einer Steigung ja auch noch so einen Zwischenfall, wo Demonstranten so ein Banner über die, wie die das eigentlich häufig machen, über die Fahrer rüberhängen oder über die Straße. Und da mussten die dann darum umfahren oder wie Pidcock darunter durchfahren.
Ja, aber es hat nur mal, also wir sind von der, ich sag mal, von der Spadi-Rundfahrt sind wir sonst nicht immer so die cleversten Entscheidungen vom Veranstalter gewohnt. Ich finde auch, dass sie da sehr umsichtig handeln, und wenn ein Fahrer meckert, mal, also er war ja, es war ja jetzt nicht so, dass alle Fahrer hinterher gesagt haben, was für eine Scheißentscheidung und so weiter. Also, ne, viele sind da halt auch eher die stillen Vertreter, und es ist halt so gewesen. Gesamtklassement hat sich da insofern, glaube ich, nichts verändert in der 11. Etappe, ne? Torstens Train, doch, der ist dann von Platz 2 runter. Ich wollte gerade fast sagen, endlich dann das Podium, so wie es am Ende möglicherweise auch ist. Oder ich finde das immer schwierig, wenn so einzelne Fahrer, die eigentlich, wo man weiß, das wird am Ende nicht, ist nicht seine Platzierung, ne? Wenn das Tableau klärt sich immer mehr.
Ja, also es waren dann so 10 Sekunden Abstand von den von Vingegaard und Pidcock, und ich glaube nicht, dass sie das die hintere Gruppe mit Almeida noch zugefahren hätten auf den letzten 3 Kilometern. Und man muss ja sagen, an dem Tag hat ja sogar Pidcock Vingegaard zwischendurch abgehängt. Also damit ist er, glaube ich, neben Pogacar und Almeida einer der drei
Der
Fahrer, die
wenigen.
Vingegaard in den letzten 3, 4 Jahren mal an einem Berg abgehängt haben überhaupt. Das war schon sehr beeindruckend. Und Almeida, ja, da hat er nicht den besten Tag und 10 Sekunden. Also von daher ist es da noch im Rahmen geblieben.
Also dann jetzt das Podium: Vingegaard, Almeida, Pidcock, dann Torsten Train noch, Felix Gall, Matteo Jorgensen auch vom Team Wismar Lise Bike, dann Hindley, Ciccone 2 Plätze runter, der hatte nicht so den allerbesten Tag, Pellizzari und Riccitello um die Platz 10, 1 bis 10 mal so kurz, zumindest zum Anfang der Sendung, runter zu beten. Dann kam Etappe Nummer 12. Das war diese,
13.
bitte?
Die 13 war das dann schon, hä? Nee, 12.
Nee, 12. Ich bin froh, wenn ich auch mal hier was richtig mache. Das war die Etappe mit dem Berg, der, was weiß ich, 20, 30 Kilometer, diesem Dreier-B-Berg, vor dem Ziel war. Ja, und dieses, ich sag mal, Rätselraten um Ayuso, der ja dann zum, also ne, wir sind jetzt wochentagmäßig am 4., das war, glaube ich, der Donnerstag, wenn ich mich recht entsinne. Genau, Donnerstag müsste es gewesen sein. Ich sag mal so, wenn sich vielleicht ein paar Helfer ein bisschen zurückgehalten haben, um am Ende, am nächsten Tag ihren Kapitänen zu helfen, dann war es bei Ayuso nicht nötig, weil der denkt sich ja, fuck you all, ich mache ja, was ich will. Und hat im Ziel auch sehr verschmitzt erzählt, ja, mal gucken, wie ich dann morgen helfen kann und so. Nicht verschwitzt, sondern verschmitzt. Und hat das Ding abgeschossen. Also, die wievielte Etappe war das zum damaligen Zeitpunkt für UAE? Ich glaube, die 5., 6.
Die zweite für Juso und die, boah, ich weiß es nicht genau, die 5. glaube ich, für UAE.
Ja, also wir waren schon kurz davor, die Hälfte der Etappen gewonnen zu haben. Javier Romo, den wir eben schon kurz erwähnt haben, der dann vom Team Movistar von einem Demonstranten sozusagen oder infolge eines Demonstranten gestürzt ist, war an dem Tag Zweiter.
Ja, aber auffällig, dass, also die haben das, wie soll ich sagen, Ayuso war mit Marc Soler zusammen in dieser Ausreißergruppe und die haben das Muster gültig eingefädelt, Soler eben die Attacke vorbereitet. Aber auffällig war dann, dass Ayuso den Javier Romo am Berg nicht abhängen konnte und musste es dann
Trash
auf.
Talk, ne? Was nennt man das, glaube ich, beim Basketball, was er ihm alles erzählt hat.
Ja, musste es dann auf einen Zweiersprint ankommen lassen.
Und da hat er ihm dann auch so, also zumindest was ich gelesen habe, so nach dem Motto, ey, ich habe schon eine Etappe gewonnen, ist mir egal, hier führ du mal, mach du mal. Und ich fahre dich eh kaputt, und das Javier Romo und er werden, glaube ich, auch keine Freunde mehr. Ayuso zum Team Movistar, dann mit Romo in einer Mannschaft?
Ja, schwierig, ja.
Ja, also er macht sich an keiner Front irgendwie Freunde, hat man so den Eindruck. Oder er scheißt auf alle, könnte man auch sagen.
könnte man auch sagen, ja, aber das ist natürlich, hilft dir vielleicht kurzfristig irgendwie oder es hilft dir wahrscheinlich gar nicht, aber
Nee.
kurzfristig hat es keine großen Auswirkungen für dich, wenn du sagst, ich finde jetzt eh einen neuen Arbeitgeber, aber weiß ich nicht, in 3, 4 Jahren, wenn es dann vielleicht doch nochmal zum Zusammentreffen mit dem entsprechenden Fahrer kommt, kommt vielleicht die Quittung.
Ich würde mir das merken. Also man sieht sich immer zweimal. Dieser Spruch ist ja nicht ohne. Also man hat schon irgendwie was, finde ich. Und ja, sich nur Feinde im Peloton überall zu machen, sei es beim eigenen Team und auch bei anderen Teams, boah, da musst du schon sehr, sehr großes Selbstvertrauen haben, zu denken, dass man nie auf irgendjemand anders angewiesen ist. Aber hat er offensichtlich und kommt damit. Also zumindest scheint er kurzfristige Erfolge einfahren zu können. Richtig. Kommen wir zum Angliru. Das war die Etappe Nummer 13. War die Etappe von Freitag. Und was so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das so beschreiben soll, aber für mich war so ein bisschen die Erkenntnis, wir hatten ja vorher auch schon darüber gesprochen, Almeida der Diesel und Vingegaard, der vielleicht, der ist jetzt nicht der superspritzigste, aber im Vergleich zu Almeida zumindestens. Man hatte den Eindruck, dass oben am Angliru zwei Fahrer wirklich beide bis den Tank leer gefahren haben, beide das Allergrößte aus sich rausgeholt haben, das Allermeiste sich nicht zurückgehalten haben. Aber sowohl, ich fand es auch ein bisschen ein Scheitern von beiden, im Sinne von Almeida konnte den Diesel nicht hoch genug treiben, um Vingegaard mit der hohen Geschwindigkeit über einen langen Zeitraum wegzufahren. Und Vingegaard andererseits hatte auch nicht mehr genug irgendwie Kerosin im Sprittank, um nochmal irgendwo was zu zünden und ihn stehen zu lassen. Also es waren beide auf ihre Art und Weise komplett am Limit und führte zu einem Gleichstand sozusagen.
Ja, damit hast du es gut zusammengefasst. Die waren beide ja am Limit, sage ich mal, oder die konnten beide ja nicht schneller fahren. Sie haben durch ihre Fahrt auch den Rekord fast egalisiert
Ah, okay, das
am
wusste ich nicht.
Angliru. Ich glaube, es war eine Sekunde, die sie dann langsamer waren als Roberto Eras Anfang der 2000er.
Und unter welchen Bedingungen das damals vielleicht dann noch war im Vergleich zu jetzt, ist halt auch dann immer wieder so eine Frage, die man mal so aufwerfen muss, aber vielleicht lassen wir das einfach außen vor heute.
Naja, entscheidend ist bei Sonnenberg natürlich, wie werden die ersten Kilometer, die ein bisschen flacher sind, wo Windschatten doch noch eine große Rolle spielt, gefahren. Also habe ich da wirklich noch ein paar Teamkollegen, die von Anfang des Berges an Vollgas geben oder wird da eher gepokert auf diesen ersten Kilometern? In diesem Jahr haben sie da relativ schnell sind sie den Berg angegangen. Und das fand ich bemerkenswert, dass Almeida das wie so ein Bergzeitfahren gefahren ist. Also er hat halt einfach gesagt, ich fahre jetzt die ganze Zeit mein Tempo von A nach B und guck auch gar nicht, wer da noch irgendwie da ist.
Ja, dass sich
Er
einmal
hat ja nicht,
umgedreht hat, hatte ich, also ich
ja.
kann nicht so richtig erinnern, dass das passiert wäre.
Da hat sich kein Mal umgedreht und um Hilfe gebeten von Vingegaard. Andererseits war der natürlich auch, das hat man gesehen, froh, dass er da dranbleiben konnte. Und um ehrlich zu sein, bei 20% spielt der Windschatten ja keine Rolle mehr.
Ja.
Er hat sich dann nur noch mal umgedreht, Almeida, und war etwas verwundert, als kurz vor dem Ziel Vingegaard dann nicht vorbeigefahren ist. Und da hat er sich natürlich dann nicht zweimal bitten lassen, sondern hat die Etappe gewonnen. Bei der Zielankunft ist natürlich entscheidend oben, weil das geht so ein bisschen bergab. Wer ist dann dieser letzten Kurvenkombination davor vorne?
Hallo?
Hallo?
Ja, jetzt warst du gerade kurz weg. Bei der letzten Kurve?
Ja, bei der letzten Kurvenkombination ist entscheidend, wer ist da vorne. Also wenn du da in erster Position bist, dann hast du im Prinzip die Etappe gewonnen, weil es ist fast unmöglich, aus Position 2 noch
Noch
vorbeizufahren.
über den Bogen, noch drumherum ranzukommen, ja. Hättest du das vorher gedacht, dass Almeida das Tempo, also jetzt mal so am Fuße des, am Boden des Berges, am Fuße des Angliru, dass Almeida so hoch, also so hoch drehen kann, die Geschwindigkeit so hoch halten, dass Vingegaard dran bleibt, aber nicht vorbeifahren kann? Ich muss
Ja.
gestehen, ja, okay, ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so über die letzten Tage hinweg, was man gesehen hat, dass Vingegaard immer noch so einen kleinen Zünder hatte, den er stecken konnte und weggefahren ist.
Ja, wir haben es ja auf dieser Etappe, wo war das, als Vingegaard in Etappe 9 oder so diese 20 Sekunden rausholt, mit dieser Überraschungsattacke, haben wir es ja auch schon gesagt. Also der Vorsprung ist im Prinzip durch diesen Überraschungseffekt entstanden und wurde danach
Nicht mehr größer.
Nicht mehr, nicht größer, nein, sondern sie sind beide auf einem Niveau gefahren. Das hat sich ja auch da am Angliru wieder gezeigt, dass diese beiden allen anderen etwas überlegen sind. Ein bisschen enttäuscht war ich an dem Deck. Na, was heißt enttäuscht? Weil er entdeckt sich jeden Tag selbst noch neu von Tom Pidcock, der, nachdem er da Vingegaard an dieser steilen Rampe in Richtung Bilbao schon abgehängt hatte, an dem Tag dann doch eine Minute 16 auf die beiden verloren hat, auf Vingegaard und Almeida.
Ja, das in der Tat ein bisschen überraschend. Vielleicht hätte er die letzten 3 Kilometer bei der vorvorletzten Etappe einfach sich sparen müssen. Ich glaube auch, dass sich, wenn Pidcock nicht auf Platz 3 fahren sollte, warum auch immer, dass er sich über diesen Tag mächtig ärgern wird. Weil vielleicht, wenn er ihn verlieren sollte, kommt natürlich drauf an, gegen wen, aber wird dieser Tag vielleicht eine Rolle spielen. Also Jay Hindley hat ja an dem Tag irgendwie mächtig aufgeholt noch, ist auf Platz 4 nach vorne gefahren. Jorgensen als Helfer von Vingegaard runtergefallen. Aber ansonsten, so schön ich diese Etappe fand, dieses Paarzeitfahren fast schon, ne, oder dieser Kampf der beiden gegeneinander, war es einerseits, andererseits aber auch sehr ereignislos, ne. Die sind einfach mit Vollgas da hochgefahren. Keine Attacke, nichts. Und man dachte immer so, okay, bis einer umfällt, ne. Und dann passiert noch was, aber es ist nichts passiert eigentlich.
Ich dachte eigentlich, oder ab 3 Kilometer vor dem Ziel, ab diesem ganz steilen Stück, wenn ja das Cabo, das immer drauf gewartet, wann kommt die Attacke von Vingegaard. Weil realistisch gesehen, und er hatte es mehr oder weniger vorher auch schon durchblicken lassen, dass er diese Etappe unbedingt gewinnen will. Wenn er gewinnen hätte wollen, dann hätte er schon alleine ankommen müssen, weil im Sprint ist Almeida der Schnellere.
Ja.
Und er hat ja hinterher auch gesagt, er hätte unbedingt gerne für wen was, für seine Tochter, glaube ich, weil
Sohn. Den
Geburtstag,
der Sohn, der Sohn,
ja. Geburtstag hat, gerne gewonnen und war auch schon etwas enttäuscht irgendwie, was ich dann schon jammern auf extrem hohem Niveau finde, wenn dir sowas als erstes durch den Kopf geht.
Ja, aber ich kann das andererseits verstehen, wenn man sich so ein Ziel setzt, weil Verwandtschaft irgendwie so Zeugs irgendwie,
kann es ein bisschen, schon fast ein bisschen despektierlich gegenüber der Konkurrenz.
Ja, das stimmt auch wiederum.
Du pass mal auf, heute hat übrigens mein,
Hausmeister.
das wollte ich nicht sagen, aber irgendwie mein Neffe Geburtstag und dem schenke ich jetzt auch nochmal einen Etappensieg. Ich kann es ja so einfach.
Ja, vielleicht ist es aber auch einfach, dass sich so Fahrer dann 1-2 Etappen raussuchen und sagen, das möchte ich an dem Tag unbedingt. Und mit dem entsprechenden, mit auch an dem Morgen sich denken, ja, das schaffe ich, weil ich habe bis jetzt hier alles dominiert und das wird schon gehen und so weiter und so fort. Also ein bisschen kann ich es verstehen, aber ich kann auch den Gedanken verstehen, dass es ziemlich arrogant, so dann an die Etappe ranzugehen. Ich habe aber zwischendurch, ich habe selber nicht gesehen, das hat mir jemand erzählt, auch mal so, Interviews abs, ich will nicht sagen abseits der Strecke, aber da hat sich Vingegaard mit Pedersen unterhalten, glaube ich, die zwei im Trikot, und dann war so eine Kamera da eben neben und dann haben die einfach nur so hin und ein bisschen gequatscht irgendwie und das war dann auf der Kamera drauf. Und da wirkte Vingegaard wohl sehr, sehr locker und sehr entspannt. Also ich, ganz ein anderer Vingegaard, oder nicht ganz ein anderer, aber ein bisschen in eine andere Richtung gehen, als man ihn sonst von der Tour kennt, wo er dann doch oft sehr angespannt, ne, es ist die Tour, vielleicht auch nochmal wichtiger, ist, und das finde ich schön zu hören, also dass das nicht immer nur so ganz schlimm verbissen ist.
Ja, solange irgendwie Pogacar nicht dabei ist, kann er ja entspannt sein, also da hat er zwar seinen Teamkollegen, gegen den er kämpfen muss, aber der spielt ja nicht eigentlich, der spielt ja nochmal in einer anderen Liga, sag ich mal.
Ja, ja.
Und auch auf der Etappe gab es ja auch wieder eine Protestaktion, die dann glücklicherweise nochmal glimpflich ausgegangen ist. In der Abfahrt vom vorletzten Berg, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wurde die Ausreißergruppe kurz aufgehalten. Ja.
Da gab es irgendwie
normalerweise normalerweise sagt man ja, man hält dann auch das Feld für die Zeit an, die Ausreißer verloren haben. In dem Fall war es egal letzten Endes, weil die sowieso eingeholt, weil man die
Worden
sowieso
wären.
Eingeholt hätte. Ja. ja. Deswegen hat man es aus irgendwelchen Gründen das Feld einfach weiterfahren lassen. Und zumal es unrealistisch war, das Feld da jetzt mitten in der Abfahrt bei voller Fahrt irgendwie abzubremsen oder zu Beginn des Angliru jetzt noch zu sagen, pass auf, ihr haltet die jetzt für 30 Sekunden an.
Gut, das war die Angliru-Etappe. Ich finde ein bisschen, also obwohl es eine schöne, tolle Etappe war, ein bisschen wenig gehalten, was man sich versprochen hat, muss ich gestehen. Also irgendwie, ich kann nicht genau beschreiben, was ich mache.
Vielleicht irgendwie, weil es wenig taktisch war.
Ja, es war einfach irgendwie, es war klar, was passiert, und das ist dann, also nee, es war nicht klar, was passiert ist, aber ab dem Moment, wo die zwei weggefahren sind, ist nichts mehr passiert. Und man saß da immer nur und dachte so, kommt noch was, kommt noch was, kommt noch was, aber nö. Es gab nichts mehr. Und es ist auch okay, weil
Ja,
das waren meine
wenn
Besten.
man mal, vielleicht ist man, hat man das noch im Hinterkopf von der letzten Angliru-Ankunft 2023, wo es dieses Drama um die drei Wismar-Fahrer gab, also Roglic, Vingegaard und Kuss, wo Roglic dann, sage mal, versehentlich den Sepp Kuss irgendwo unterwegs verloren hat. Und dann die Frage war, wer darf jetzt die Etappe gewinnen, Roglic, Vingegaard, oder müssen sie dann doch noch auf Sepp Kuss warten? Also es war ein Extrem in die andere Richtung, aber dann doch irgendwo, er hatte einen für den Fan vielleicht einen größeren Unterhaltungswert.
Ja, und ich hatte mir auch irgendwie so ein bisschen erhofft, dass Pidcock eine Rolle spielt. Welche auch immer, aber eine Rolle spielt. Und ich glaube, wenn der es geschafft hätte, wenn er nicht diesen rabenschwarzen Tag, ist völlig übertrieben, aber wenn der nicht so einen Tag gehabt hätte, einen gebrauchten Tag, das wäre noch mal was gewesen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der sich lange drangehangen hätte und dann irgendwann einfach mal die hätte attackieren können oder zumindestens wie sagt man, das Herz in die Hand genommen hätte, um da ein bisschen was zu versuchen. Ja, war nicht so, ist halt so, was willst du machen? Also abhaken und weitermachen. So, dann, das war der Freitag. Ich muss mal gucken, hier sind bei mir die Fenster irgendwie alle ein bisschen durcheinander geraten. Das war der Freitag, hier sind wir jetzt wieder. Samstag war dann die Etappe, wo wir gesagt haben, naja, gut, also wenn am Freitag jetzt auf dem zum Angliru hoch nichts passiert oder nur wenig passiert, könnte dann der Samstag der doch nochmal entscheidendere Tag werden oder der Tag, wo nochmal Karten auf den Tisch gelegt werden. Ähnliches Profil, nur der zweite Berg nach hinten raus, nicht Angliru, also nicht wieder Angliru, ist schon untertrieben. Eher ein Rollerberg könnte was sein, muss aber nicht. Und was soll man sagen? Also ein Tag, wo nicht, also der Tag davor, Almeida, UAE, jetzt Soler, UAE. Mit wie vielen Punkten, ich habe jetzt gar nicht mehr reingeguckt, mit wie vielen Punkten führen die eigentlich in der UCI-Wertung? Ich gucke mal, ob ich das
Müsste
so
ich auch
schnell.
schauen. Auf jeden Fall haben sie mittlerweile, glaube ich, auch den Rekord von HTC egalisiert für die meisten Siege in einer Saison.
HTC ist das, meinst du THC? Nee, HTW? Doch, nee, was? Jetzt habe ich es verwechselt, Entschuldigung.
Der Nachfolger des
Okay.
Telekom-Teams
Ja, genau,
damals.
das weiß ich. Hatten die damals wahrscheinlich wegen Cavendish, ne? Der
Ja,
damals.
Cavendish, Greipel,
Ja, ja,
Brorson,
ja.
Hagen und Benn, die nicht alles in der Mannschaft hatten, hatten, glaube ich, 80 oder 90 Siege in der Saison. Das hat jetzt UAE mittlerweile auch schon geschafft.
Und wir haben ja noch ein bisschen was. Also es ist ja nicht
Eben,
so.
ja.
Und es wird ja auch noch ein Pogacar mal ein Rennen fahren, wo er dann möglicherweise,
Diese Woche schon.
ich glaube mal da diese Woche.
Nee, aber er fährt in
Achso.
Kanada.
Puh, ich dachte schon gerade, also ich dachte natürlich an die Lombardei, sein eines seiner Lieblingsrennen. Das hatte ich auf dem Schirm. Deswegen, puh, habe ich einen kurzen Schock bekommen, wo das Jahr schon hin ist.
Ja,
Ja.
aber zurück zu der Etappe.
Samstag?
Freitag war ein Tag fürs Klassement. Samstag war dann ein Tag für die Ausreißergruppe. War zu vermuten, mit dem etwas längeren Anlauf, sage ich jetzt mal, vor den zwei schweren Bergen, hatte sich eine Ausreißergruppe abgesetzt. Und kurioserweise, also der spätere Sieger Marc Soler, kam erst ein bisschen mit Verzögerung in diese Ausreißergruppe. Der hing eigentlich am Hinterrad von Viktor Campenaerts. Der war da, um, sag ich mal, später vielleicht nochmal als Relaisstation zu dienen oder als Aufpasser. Hatte dann aber selbst Pech, weil er hatte eine Panne, musste dann Fahrrad vom neutralen Materialwagen nehmen, weil aus irgendwelchen Gründen die Rennleitung den Teamwagen noch nicht dahinter gelassen hat oder der nicht da war. Und fuhr dann, ja, gefühlt 10 Kilometer auf diesem A viel zu kleinen Fahrrad und B hatte das irgendwie eine Übersetzung, weiß ich nicht, von 50-11 vielleicht montiert,
Eine
musste er dann mit
Kinderübersetzung.
6% steiles Stück bergab kurbeln, so ungefähr. Und er hatte keine Chance mehr, dann da ranzukommen und er selbst war dann nicht in der Gruppe, hatte aber dann, ja, unfreiwillig den späteren Sieger mit nach vorne pilotiert. Ja, und die Gruppe war dann relativ klar vorne. Also es war an diesem vorletzten Berg mehr oder weniger schon klar, dass die das auch gewinnen würden. Und Marc Soler hat das dann in seiner typischen Art und Weise gemacht, hat am Ende der Gruppe so ein bisschen den sterbenden Schwan gespielt und ja, alle auf den falschen Fuß erwischt, beziehungsweise war einfach der Stärkste, konnte keiner mitgehen bei dem Antritt, war alleine dann im Schlussanstieg, dahinter hielt sich noch lange Finlay Pickering, ein anderer Ausreißer, der am Ende dann auch in die Top 10 gekommen ist. Ja, Marc Soler hat dann relativ ungefährdet gewonnen und dahinter hat man eigentlich gedacht, ja gut, wenn ich heute wandern, dann will UAE es dann mit Almeida probieren. Problem war aber dieser Anstieg, das hat man auch selbst auf den Fernsehbildern gut gesehen. Da war ziemlich viel Gegenwind drauf, also oder beziehungsweise schräg von vorne von der Seite. War schwierig, da irgendwas auszurichten. UAE hat da zwar gewisses Tempo gefahren, irgendwann haben es aber auch die anderen durchschaut, dass die wahrscheinlich eher mit Soler die Etappe gewinnen wollen und jetzt das nicht mehr gefährden wollen durch einen eigenen Angriff. Und dann hat Red Bull gesagt, wir probieren es jetzt heute, wir wollen, dass Hindley aufs Podium kommt. Pellizzari hat dann einen Angriff von Hindley vorbereitet, der ist gefahren. Sah auch sehr stark aus, aber letzten Endes, ja, die Abstände unter den Klassementfahrern waren jetzt nicht die, wie man sie vielleicht erwartet hätte.
Ja, also, aber ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass wir das in der Vorschau schon gesagt haben, dass es so schlimm nicht werden wird. Und die Almeida hat seinen Diesel da aufgefahren und dann war es das auch, ne? Ein bisschen schade für Jay Hindley, aber für mich überwiegt immer noch so ein bisschen der Wunsch, dass Almeida es vielleicht dann doch noch schafft, irgendwie. Also, aber da kommen wir, glaube ich, in der Vorschau dann zu, was für Möglichkeiten ihm.
Ja,
Geil.
aber sie waren an dem Tag wieder beide auf einem Niveau, sowohl Vingegaard als auch Almeida. Was natürlich extrem spannend ist oder sich immer mehr zuspitzt, ist dieser Kampf um Platz 3 zwischen
Hindley.
Pidcock und Hindley und auch Felix Gall, der da noch im Rennen ist.
Genau. Und was ich aber ein bisschen interessant, also Pellizzoni, nicht Pellizzoni,
Pellizzari.
Pellizzari, nee, den meinte ich auch nicht. Ich
Riquitello.
meinte, was für ihn? Nee, den meinte ich auch nicht. Ciccone, der ist so, also der hat an dem Tag zumindest dann auch nochmal ordentlich verloren und hat sich dann leider um diesen Kampf, ja, verabschiedet, kann man, muss man so sagen. Also kann man nicht sagen, muss man so sagen.
Ja, der ist irgendwie krank geworden während der Rundfahrt. Also er hat es dann auf
Ah,
der
okay, das hätte ich.
Sonntagsetappe selbst gesagt, dass er sich da irgendwie schwer tut, irgendwie einen Tritt vorwärts zu machen. Nur, aber kommen wir gleich nochmal auf die Etappe vom Sonntag zu sprechen.
Okay. Ja, lass uns das doch direkt machen. Also da können wir hin. Das war dann die Etappe. Warte mal, hier von Sonntag. Das war doch die Sprint-Etappe, ne?
Von Sonntag, das war die Etappe vor dem Ruhetag, ja.
Genau, mit endlich würde ich den Satz anfangen.
Vega nach Monforte de Lemos 167,8 Kilometer. Ja, man hätte sich schon denken können, dass es ein Tag für die Ausreißer wird. Also es gab eine riesige Ausreißergruppe mit um die 50 Fahrer.
Ich hab zwischendurch mal am Anfang, also ich konnte immer nur so ganz kurz reingucken. Da hatte ich auch gesehen, dass es ja zum Anfang, also ich dachte schon, das Feld wäre geteilt worden durch irgendwie einen Umstand. Ich da hatte ganz kurz darüber nachgedacht, ob es sein könnte, dass irgendwelche Demonstranten das Feld geteilt hätten, aber dann hätte man es ja wahrscheinlich von der Veranstalterseite hinterher wieder zusammengeführt oder irgendwie sowas. Also kam mir auch sehr, sehr spanisch vor, aber dann war es wirklich einfach nur ganz normal. Was heißt ganz normal, aber es war einfach nur so, dass da eine Ausreißergruppe sehr groß weg ist.
Eben, ja, also war jetzt keiner dabei, der wahnsinnig gefährlich war für die Gesamtwertung. Ich glaube, Lidl Trek war fast mit der kompletten Mannschaft da drin in der Gruppe.
Weil sie es ja auch langsam mal wissen wollten. Also.
Dementsprechend war es natürlich dann klar, dass Mats Pedersen unbedingt den Etappensieg haben wollte. Ich hätte nicht gedacht, dass es klappt. Also bei so vielen Fahrern, die da irgendwie um ihn herum sind, die genau wissen, wenn wir mit denen auf die Zielgerade kommen, sind wir immer nur der zweite Sieger, aber er hat alle Angriffe pariert und vorher waren ja auch lange Zeit noch zwei Fahrer vorneweg, Jervine und Luis Verwerke, die auch dann erst relativ spät von dieser Verfolgergruppe der Großen eingeholt wurden. Und ja, im Finale gab es einige Versuche, alleine anzukommen, aber Mats Pedersen, wie gesagt, der hat alle Angriffe dann abgefangen und ja, souverän den Sprint gewonnen und für die Punktewertung war das natürlich auch jetzt, sage ich mal, noch mal im Prinzip ja schon fast der Nagel im Sarg.
Ja, und auch, ich finde auch immer, es gehört, also so ein Punktetrikot-Sieger, der nicht eine Etappe gewonnen hat, das fühlt sich für mich auch irgendwie falsch an. Das ist genauso falsch, wie wenn jetzt Wingegaard das Ding geholt hätte, der ja immer noch in dieser Wertung auf Platz 2 ist. Ne? Aber andererseits, der hat wenigstens Etappen gewonnen, vielleicht hätte es ihm noch mehr zugestanden als Pedersen. Weiß ich auch nicht, aber irgendwie fühlt sich das für mich komisch an, wenn wenn der Führende der Punktewertung kein Trick gewonnen. Apropos kurz, ein ganz kompletter Einschub. Hast du in letzter Zeit die Werbung von MyWoosh gesehen mit Peter Sagan?
Ja.
Irgendwie komisch. Ich weiß nicht warum, aber der sieht irgendwie komisch aus, oder? Also ein bisschen.
Naja, er sieht halt aus wie ein Radfahrer, der nicht mehr professionell Rad fährt.
Ja, aber irgendwas, also dass der jetzt ein bisschen properer ist, ist ja völlig in Ordnung. Also der trainiert nicht mehr und das ist auch gut so. Und der hat sich auch dieses Leben definitiv verdient. Aber irgendwas dachte ich doch. Und ich verstehe nicht, welcher Ex-Profi ist denn jetzt für mich so ein großer Anreiz, bei MyWoosh zu trainieren? Also hätten jetzt irgendwie die Unterstützung, ist das nicht auch
UAE? Das ist die offizielle Plattform für die UCI-Weltmeisterschaften auf der Rolle.
Ja, da kann man doch mal irgendjemanden, der da auch dran teilnimmt und vielleicht weiter vorne landet, nehmen. Oder?
Das ist die Frage. Also wer ist letzten Endes, ich glaube, Peter Sagan hat auf den sozialen Netzwerken immer noch eine größere Reichweite als, nehmen wir mal Tadej Pogacar außen vor, fast jeder Radprofi.
Okay. Ist neu für mich, aber wenn du das sagst, wird das stimmen. Okay, dann ist das der Grund. Ich wusste nicht, dass Peter Sagan immer noch so sehr im Fokus ist. Ich hatte ewig nichts von ihm gehört und das fand ich, ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, die sollten ihr ruhiges Leben ruhig leben können. Aber wenn das so ist, dann habe ich nichts gesagt. Weil ich dachte mir so, ist das Peter? Also ich dachte erst, das wäre so sein Cousin oder so. Also was ist das?
Der sein Bruder, ja, der war ja auch mal Rat.
Genau, also so irgendetwas in der Richtung, aber ja, wenn es der Peter noch ist und ja gut. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn er mal ein bisschen zugelegt hat und ein bisschen glücklich und fröhlich aussieht. Das kann ja nicht schaden.
Etappensieg von Mats Pedersen.
Genau. In der Gesamtwertung hatte sich an dem Tag, glaube ich, kaum etwas getan. Thorsten Tränen ein bisschen weiter runter immer wieder, aber nicht wirklich was, weil diese Ausreißergruppe einfach.
Ja, Junior Deserve ist durch den Ausreißversuch in die Top 10 reingefahren.
Ja.
Und bei der Etappe, wie gesagt, ich möchte noch mal so ein bisschen in Frage stellen, die generelle Taktik vom Team UAE.
Mhm.
Also die haben da Jay Vine vorne. Klar, der kann vielleicht irgendwie die Etappe gewinnen, ist aber relativ aussichtslos, wenn du da 120 Kilometer zu zweit an der Spitze gegen eine 50 Fahrer starke Verfolgergruppe fährst. Und auf der anderen Seite hast du natürlich einen Joao Almeida, der in der Gesamtwertung noch um den Sieg fährt, ist es dann so sinnvoll für so einen Fahrer wie Wein oder am Vortag Maxonär, gut, der Erfolg gibt ihm recht, der hat die Etappe gewonnen, auf eigene Karte zu fahren, so viele Kräfte da zu verpulvern, weil kommen wir gleich dann auch noch drauf, heute am Dienstag beispielsweise war Jay Wein nirgendwo, also nicht da, wo er sein sollte, nämlich an der Seite von Almeida, um ihm zu helfen. Also ist vielleicht generell eher, also der Erfolg gibt ihnen ja recht, also sie haben jetzt glaube ich 6 Etappen gewonnen, also fast die Hälfte.
Nee, die hat sogar mehr, hat die nicht genau die Hälfte? Mannschaftsfahrer mit inkludiert? Kann das nicht sein? Ich guck mal gerade, hier gibt es bestimmt irgendwie so eine Übersicht. Stage 15, ich meine, ich hatte irgendwo gelesen, die Hälfte der Etappen hätten sie gewonnen. Okay, hier, Stage Winners. Philipsen, Vingegaard, Gaudu, Burn, Turner, dann Mannschaft, Einzel, Mannschaftszeit, TTT, Mannschaftszeitfahren, dann Ayuso, Almeida, Soler, nee, 5, hast recht, 1, dann habe ich mich,
plus das Mannschaftszeitfahren.
Ja, macht 6, ja, okay,
Naja, ja, egal, also
aber sehr viel haben sie gewonnen.
Generell, also ja, ist jetzt vielleicht dann irgendwie die Taktik von ihnen eher auf Etappensiege zu gehen, weil sie sehen, sie haben jetzt mit Almeida aktuell nicht akut jemanden, der Vingegaard in Schwierigkeiten bringen kann. Oder man sagt halt jetzt genau, wir haben den halt dann irgendwann mal voll mit Etappensiegen und wir versuchen das jetzt wirklich mit aller Macht da Almeida noch ins rote Trikot zu fahren, aber so wie Jay Vine dann gefahren ist an dem Tag, ist für mich eher die erste Option plausibel.
Vielleicht glauben sie auch gar nicht mehr, dass er es schaffen kann. Also Almeida.
Ja, also da wäre es mal spannend, irgendwie
da reinzuhören.
Ja, in dem Bus zu sitzen und bei der Mannschaftsbesprechung da zu sein.
Ich glaube, ich finde es noch interessanter, mal wenn die sportlichen Leiter abends zusammenzusitzen, da mal Mäuschen zu spielen. Weil ich glaube, das ist insofern noch spannender oder interessanter oder ehrlicher, weil da müssen sie nicht auf die Fahrer Rücksicht nehmen und auf ihre Befindlichkeiten. Und da können sie Klartext reden. Weißt du, im Vergleich zu im Bus, da muss man ja vielleicht
In einem guten Bus wird auch Klartext geredet.
Ja,
ich finde immer noch so das Paradebeispiel ist dafür, kennst du vielleicht noch aus dem Jahr 2020 oder so, diese Dokumentation über das damalige Team Wismar mit Tom Dumoulin.
Ja, das stimmt. Wo sie ihm dann gesagt haben, irgendwie so, nee, Tom, ist nicht mehr.
So geht's nicht.
Ja.
Genau, so sollte es ja im Optimalfall auch sein, also dass da alles auf den Tisch kommt, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das bei UAE auch so teamintern ist.
Ich weiß gar nicht, ob der Ayuso da überhaupt zuhört oder ob der mit Kopfhörern hinten am Klo sitzt.
Genau, liest Zeitung und hat gleichzeitig ja. Kopfhörer auf.
Aber so demonstrativ die Zeitung falsch rumhaltend oder so, so ganz, so wirklich komplett, wie sagt man, also komplett provokant.
Ja. Ja, weißt du, wo ich noch gerne im Teambus dabei wäre?
Lass mich überlegen. Also so unterhaltungswertmäßig auch. Nö, erzähl mal. Also es gibt ich
bei der Mannschaft Cofidis, die haben es nämlich geschafft, in der 50-Fahrer-Ausreißergruppe keinen dabei zu haben.
Okay, ja. Dann
und generell bei dieser Vuelta.
Ich habe mich gerade gefragt, völlig, fahren die mit?
Ja, fahren die mit oder also tauchen, die sind ja nicht mal irgendwie, schnuppern mal irgendwie an einem Etappensieg wie Movistar beispielsweise, die auch händeringend versuchen, eine Etappe zu gewinnen, übrigens an dem Tag ja mit Alois Aula wieder einen zweiten Platz geholt haben. Aber bei Cofidis, da ist ja nicht mal ein Fahrer, wo ich jetzt sagen würde, okay, der war jetzt zwei, dreimal vielleicht auch in der Gruppe des Tages dabei und ist nahe dran an einem Tagessieg, sondern die sind einfach nirgendwo. Also gerade wenn man jetzt mal schaut, beispielsweise Emanuel Buchmann fährt auch bei der Vuelta mit, habe ich noch nie irgendwo gesehen.
Doch, ich glaube, ich habe ihn irgendwo mal hinten im Hintergrund. nee, hast recht, Emanuel Buchmann, Emu Buchmann, nicht einmal gesehen. Ja, das ist mir nicht aufgefallen, weil er mir ja nicht aufgefallen ist. Es stimmt. Wer ist denn da sonst noch überhaupt? Ach, dieses Werbung ansehen bei Pro Cycling Stats. Ich hoffe, man hört jetzt nicht die Musik davon. Das finde ich halt mal schlimm. Wer ist denn da? Fällt mir jetzt gerade an. Man könnte mal einen Blick auch an der Stelle auf die deutschen Fahrer
ja,
überhaupt
gut, man muss ihnen zugute halten, dass schon drei Fahrer ausgeschieden sind. Aber sie haben immerhin Kokar, einen super Sprinter dabei, der jetzt auch auf diesen, ja, sagen wir mal, halbschweren Etappen, die ihm liegen, jetzt da auch noch nichts gerissen hat. Emanuel Buchmann, wie gesagt, und ein Jesus Herrada wäre dann noch der erste, der jetzt, sage ich mal, ja, in Richtung Etappensieg schielen könnte.
Schachmann ist, glaube ich, mal gestürzt, kann das sein, bei der Bilbao bei der Etappe?
Ja, aber der ist ja bei Quickstep.
Ja. Ja, ich war nur gerade bei den deutschen Fahrern schon mal.
Achso, okay, ja.
Ansonsten
kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Also die heutige Etappe, da war ja Nico Denz sehr weit vorne, erfreulicherweise. Ansonsten, ja, können wir die deutschen Teilnehmer ja auch an einer Hand abzählen.
Nee, kann man nicht. Es sind einer mehr, glaube ich. Ich hatte sie gerade offen. Oder habe ich mich jetzt vertan? Eins, zwei, drei. Doch, du hast recht. Natürlich hast du recht. Michael Hetzmann, Buchmann, Zwiehoff, Benz und Schachmann. Ja, vielleicht kommen wir dann gleich zu der heutigen Etappe. Also ich finde, zum Ruhetag hat sich meiner Wahrnehmung nicht viel getan. Ich fand es schön, dass sich Vingegaard bei den typischen Interviews mal so ein bisschen, ganz klein bisschen aus Fahrersicht zu den ganzen Problematik rund um die Demonstrationen geäußert hat und hat das eigentlich, finde ich zumindest, einigermaßen geschickt gemacht. Ne? Er hat das
relativ souverän wegmoderiert, ja.
Also er hat jetzt Verständnis gezeigt für die, die diese Proteste durchführen. Er hat aber auch auf die Gefahren für die Fahrer hingewiesen. Also gut. Also wie, aber in solchen Situationen ist er echt einfach gut, finde ich.
Ja, ich glaube, Bernhard hätte das anders gelöst.
Ja, der hätte es anders gelöst. Oder vielleicht ist er auch gut gebrieft. Mag auch sein, aber ich finde echt völlig in Ordnung. Also was heißt völlig in Ordnung?
Ja, aber apropos Vingegaard, das war dann doch vielleicht noch eine Nachricht vom Ruhetag, beziehungsweise vor dem Start der heutigen Etappe, dass Viktor Kampenitz das Rennen aufgeben musste. Damit wieder ein Fahrer weniger für ihn. Klingt jetzt erstmal nicht so bedrohlich, aber mit dem Hintergrund oder dem Wissen, dass sie ja schon, kannst du dich noch an diesen Sturz auf der
Etappe
2 oder 3 am Anfang in diesem Kreisverkehr erinnern, da haben sie nämlich schon Axel Zingle, einen Fahrer, verloren. Also sind jetzt nur noch zu sechst im Rennen, während UAE noch komplett ist.
Ja, erzeugt ein bisschen Spannung, aber irgendwie habe ich trotzdem leider Gottes nicht das Gefühl, dass das noch viel ausmacht. Das ist
ironischerweise war es dann ja auch so auf der heutigen oder auf der Etappe jetzt, sage ich mal, von nach dem Ruhetag, dass Vingegaard noch irgendwie 3 Helfer hatte und Almeida komplett alleine an dem.
Du darfst Tag auch war. Eins darfst du auch nicht vergessen. Ayuso ist ja nicht bei UAE mehr.
Manchmal schon. Also er hat ja auch auf der Etappe am Samstag an dem vorletzten Berg relativ lange geholfen.
Ja. Gut, aber man kann sich halt nicht drauf verlassen. Das ist, glaube ich, vielleicht die Aussage, die man
hat. Also so ein bisschen wie so ein Lotteriespiel.
Ja. Wie er aufgestanden ist oder wie das ist, was in der Zeitung stand. Ja, das vom Ruhetag, ne? Also deine Wahrnehmung, Vingegaard, finde ich gut wegmoderiert. Ansonsten nicht viel. Und dann kommen wir auch schon zur heutigen Etappe, wo ich sagen muss, konnte ich nur lesen, verfolgen. Und lustigerweise hat ein Arbeitskollege beim Mittagessen noch gesagt, ja, Bernal, überhaupt nichts mehr. Und dann las ich so im Ticker irgendwann mal so, Mikkel Landa reist aus und ich schon so, hey, oder hatte die Gruppe, glaube ich, ist gerade aus der Gruppe weggefahren gewesen. Es war aber wahrscheinlich eine Attacke, die neutralisiert wurde. War eine große Ausreißergruppe auch wieder mit dabei. Und dann las ich dann den Sieger, als ich zu Hause ankam und dachte mir so, hui, das ist ja erfreulich. Also hätte ich nicht mehr mit gerechnet unbedingt.
Ja, aufgrund der Proteste, die da 3 Kilometer vor dem Ziel waren, hat man seitens der Jury entschieden, auch diese Etappe zu verkürzen. Das Ziel war dann so, ja nicht mal genau, sondern kurz vor der 8-Kilometer-Marke vor dem Ziel. Also am Anfang des Schlussanstieges hatte man da so eine Zeitmessung aufgebaut. Und ja, wie hat sich das Ganze gestaltet? Es war auch wieder eine große Ausreißergruppe weggefahren. Unter anderem mit Landa, mit Bernal, auch wieder mit Marc Soler tatsächlich da drin. Und diese
Nico
Gruppe
Denz.
Nico Denz, ja, auch dabei. Diese Gruppe hat sich dann an einem dieser, ich meine, es war am drittletzten Berg, wenn ich mich recht erinnere, aufgeteilt. Also Landa hat da attackiert. Bernal ist hingefahren mit noch 2 anderen Fahrern von Groupama FDJ. Und Nico Denz, der hat so über die Kuppe rüber noch den Sprung nach vorne geschafft. Ja, Marc Soler, der Favorit in der Gruppe war, bedingt durch seinen Tagessieg, den hat man auf dem falschen Fuß erwischt. Der war hinten und hat aber versucht, in dieser kleinen Gegenwelle da nochmal das Loch zuzufahren. Das hat er letzten Endes nicht geschafft. Somit haben sich dann an der vorletzten, also eigentlich vorletzten Steigung, was letzten Endes die letzte war, weil die letzte ja gecancelt wurde.
Aber das wusste man zu dem
Das Zeitpunkt wusste man nicht, zu ne? dem Zeitpunkt noch nicht. Nein, da hieß es immer noch, das Ziel ist regulär. Und an dieser vorletzten Steigung, die wirklich super steil war, bis zu 18%, haben sich dann nochmal Bernal mit Landa und ein Fahrer von Groupama FDJ, dessen Namen die haben sich da abgesetzt und Nico Denz musste da die schon ziehen lassen. Und die 3 sind in Richtung des letzten Berges gefahren. Unglücklicherweise hatte dann der junge Franzose einen Hinterradplatten genau zum falschen Zeitpunkt. Somit fuhren dann nur noch Landa und Bernal in Richtung dieses Schlussanstieges. Dann wurde bekannt gegeben, dass das Ziel 8 Kilometer vor dem Ziel ist. Und dann war es ja recht kurios. Also das ging so ein Stückchen vielleicht 500 Meter bergauf. Und die beiden wussten das offenbar zumindest grob, dass die Etappe jetzt da irgendwo endet und sind dann wie von der Tarantel gestochen in dieses Steilstück reingesprintet. Bernal war da klar der Stärkere, wusste aber auch nicht so recht, wo ist jetzt die Ziellinie an diesem Messpunkt da schon oder ist dann noch dahinter, hätte er fast noch einen Fotografen umgefahren, weil der stand halt da relativ weit auf der Straße, weil er dachte,
Ja,
die
die wissen
Fahrer
Bescheid.
wissen halt, wo das Ziel ist, ja, und Bernal ist dann noch bis zur 8 Kilometer-Marke gesprintet. Nichtsdestotrotz war das, ja, beeindruckender Sieg von ihm und recht kurios ja auch, also wenn man sich mal seine Grand Tour Etappensieger anguckt, dann hat er so ganz viele Abbruchetappen gewonnen oder verkürzte Etappen. Wenn du dich daran erinnerst, diese Etappe, die ihn zum Toursieger gemacht hat,
Ein
2019
Erdrutsch.
war mit diesem Erdrutsch in der Abfahrt vom Iseron. Beim Giro hat er auch diese verkürzte Etappe nach Cortina mal gewonnen, als er den Giro gewonnen hat. Oder diese Gravel-Etappe auch. Also so.
Vielleicht hat er eigentlich einfach ein gutes Gespür für so Tage.
Ja, das mag sein. Also, dass er einfach immer da ist, wo Chaos ist.
Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass wirklich, wie du es eben gesagt hast, ne, dass die beiden Bescheid wussten, relativ zeitgleich. Wingegaard hatte, glaube ich, nochmal einen Platten irgendwann auch. Also
Richtig, ja.
das war irgendwie alles so ein Mischmasch, also Chaos-Mischmasch-Situation. Also in dem Moment, als Wingegaard dann den Platten hat, hat man gesagt, okay, zufällig zum gleichen Zeitpunkt dann so, okay, wir verkürzen. Und dass dann Landa und Bernal beide so kurz miteinander gesprochen hätten, also was ich auch wieder mal eine sehr schöne Geste des Radsports kriegen, so nach dem Motto, ey, wir wissen jetzt beide Bescheid, also ne, es hat jetzt niemand einen Vorteil, dass er ein Wissen mehr hat als der andere. Ob es sich jetzt so eignete, dass dem einen Bescheid gesagt wurde oder hat dem anderen Bescheid gegeben oder einfach beide zeitgleich den Funkspruch bekommen haben oder ist ja auch wurscht, Wumpe am Ende. Aber sie sind unter gleichen Bedingungen dann gesprintet und ja, dann hat Bernal gewonnen und er hat auch gesagt nochmal dann hier im Meisterschaftstrikot, das zu gewinnen, bedeutet mir nochmal extra viel. Das ist wohl etwas, was ihm irgendwie was Besonderes, ja, besonders liegt oder besonders, oder das wollte er nochmal hervorheben, im kolumbianischen Meistertrikot da eine Etappe zu gewinnen. Und also es drängt sich für mich immer so den Eindruck auf, dass er nach seinem Sturz einfach nicht mehr der alte war, ist, sein wird. Und umso mehr freut es mich dann, dass er doch mal so eine Etappe gewinnt und so zumindest ja, wie soll man sagen, sein Vertrag rechtfertigt oder so seine Leistung. Ich hatte immer das Gefühl in den letzten Monaten, schon fast Jahren, er kommt noch mal und dann gibt es doch wieder. Und ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir ihn noch einmal gesehen hätten in so einer Form, wie es, wann war es, 2019, glaube ich, ne, als er die Tour de France gewonnen hat. Und in den darauffolgenden Jahren, vielleicht 20, 21, so, der ist, glaube ich, er hatte, glaube ich, sehr viel Pech in seiner Karriere auch. Also die Corona-Jahre, dann der Sturz und oder der Unfall und ein Fahrer, dem man vielleicht hätte mehr gegönnt.
Naja, die Form von damals hat er, aber die reicht halt nicht mehr bei den heutigen
Oder so, ja.
Wattzahlen, die mittlerweile gefahren werden. Also mit den Wattzahlen, die Bernal die Tour de France 2019 gewonnen hat, ist er heute irgendwo am Ende der Top 10, wenn überhaupt noch.
Ja, sagen wir so, dass er, ja, wie soll man das sagen, dass er die aktuelle Form, nee, wie soll man es beschreiben? Also, dass seine Leistung heute nochmal irgendwie bedeuten würde, dass er vorne mitfährt. Und wenn es jetzt nur noch
Ja,
geht.
also er hat's natürlich auch sehr gut adaptiert jetzt bei dieser Vuelta. Also wir haben ihn am Sonntag schon in der Ausreißergruppe gesehen. Vorher ist er am Samstag, hat er sich komplett dann aus der Gesamtwertung verabschiedet, gesehen, das wird nichts mehr. Und ja, jetzt der Etappensieg war sein erster Grand Tour-Etappensieg seit dem Unfall, seit 2021. Wie gesagt, als er beim Giro was gewonnen hat. Und ja, natürlich sehr erfreulich. Was soll man dazu noch
Nö,
mehr
eigentlich
sagen? Also
kann
für das
muss man nicht
Team
mehr zu sagen.
halbwegs vielleicht auch die Vuelta gerettet, dass wir jetzt zumindest eine Etappe gewonnen haben. Man darf ja nicht vergessen, also war übrigens jetzt auch dann im Rahmen der Tour of Britain natürlich eine große Sache, der Abschied von Geraint Thomas.
Oh ja.
Und damit verliert natürlich die Mannschaft auch eine der prägenden Figuren, sage ich mal, auch wenn da jetzt in die sportliche Leitung gehen sollte. Aber da fragt man sich ja immer noch so ein bisschen, wie soll es jetzt in dem Team weitergehen?
Das ist grundsätzlich eine Frage. Also wen hatte ich denn? Ich hatte letztens lustigerweise irgendeinen Fahrer. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich so Tagtraum oder Nachttraum es war, aber da hatte ich irgendeinen Fahrer, der da hingehen wird. Ich muss mir das aufschreiben, damit ich das nicht vergesse. Man weiß es nicht. Also, wenn man sich jetzt mal so das Team anguckt.
Also, sie haben
für 26.
20 Fahrer unter Vertrag.
Ja, aber wer ist denn davon einer, der als Kapitän in so eine Grand Tour gehen wird?
Nun ja, es wird ja gemutmaßt, dass Derek G. Vermutlich oder vielleicht da noch hinwechseln könnte, aber auch selbst das, klar, der war Vierter beim Giro, ist jetzt aber keiner,
nee,
der jetzt irgendwie die Tour gewinnen könnte oder auf dem Podium beenden würde.
Und ich glaube, bei Ineos hat man einfach den Anspruch, okay, wir müssen jetzt zumindest jemanden haben, wo wir davon ausgehen können, dass er auf dem Podium landet. Und nicht vielleicht, möglicherweise, sondern wir wollen das eigentlich schon, und das kann ja auch gar nicht anders sein. Aber wen hat man denn dann sonst? Niemanden. Also muss man einfach mal so sagen. Also da ist keiner. Also was will man machen? Will man warten, bis Joshua Tarling vielleicht von seinen Einzelzeitfahrqualitäten sich nochmal wandelt?
Ja, oder Timon Arensmann, weiß ich nicht. Er hat immerhin die letzte Bergetappe bei der Tour gewonnen, aus der Favoritengruppe raus. Aber der hat halt bei den Grand Tours oft das Problem, dass er am Anfang sehr viel Zeit verliert und dann erst hinten raus richtig gut wird. Letztlich liest sich die Bilanz für das Team jetzt auch nicht so schlecht für dieses Jahr. 26 Siege, das passt schon, das ist gesunder Mittelwert.
Aber
die Ansprüche natürlich, dass man einst die dominierende Mannschaft im Radsport war, wenn man das wieder sein will, da muss mehr kommen.
Und um einen Ex-Fahrer dieses Teams zu zitieren, little shitty races gewonnen ist jetzt auch nicht das, oder?
Sie haben ja schon durchaus bedeutende Siege eingefahren. Also sie hatten schon übrigens die vierte Etappe ja auch schon gewonnen.
Ja,
in bei der Vuelta.
Der Anspruch, den man hat oder haben wird. Ich bin gespannt. Also und 27, für 27 haben sie ja noch nicht so ein großes Team, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, da wird dann ein Umbruch kommen.
2 Jahre hin.
Ja. Das geht schnell. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Bald ist soweit.
2027 ist dann sowieso die Frage, ob wir dann nicht, wie heißt der, Jano Vida und Posexas um den Toursieg fahren sehen.
What? Das sind Namen, die habe ich noch nie gehört. Doch bei der Avanie, oder? Wie heißt die?
Tour de l'Avenir, ja. Also hat ja Posexas gewonnen vom Team Decathlon, also große französische Nachwuchshoffnung mit 18 Jahren gerade mal, wo sich der Manager auch schon in der Öffentlichkeit hingestellt hat und recht große
Summen
Reden auf ihn gesprungen hat. Ja, weiß ich nicht, ob man dem Fahrer damit so einen Gefallen tut. Auf jeden Fall Riesentalent. Wir haben es ja in der Vergangenheit gesehen, gerade Anfang der 20er Jahre, wie schnell das geht,
ja.
Wie sich diese Spitze manchmal auch im Radsport ablöst.
Ja, und wie aus einem großen Talent dann doch nichts wird. Also es ist auch nicht schlimm, also wenn sich ein Fahrer dann in eine andere Richtung entwickelt. Notiz am Rande, da muss ich dir gleich später noch was zu sagen im privaten Kontext. wie hochgelobte Sportler dann auf einmal vielleicht dann doch. Nun ja, erzähl ich dir mal gleich. Kommen wir zur Route, oder?
Ja.
Morgen Etappe Nummer 17. Das wird dann nochmal richtig spannend, hoffen wir mal. Die Etappe geht von Barco del Valdeoras nach Alto del El Morede.
Moredero, ja.
Ach so, der schmeißt mir die Buchstaben auf der Vuelta-Seite so ganz langsam raus. Ganz einfach. Klassische Gesamtklassement-Etappe. Almeida wird morgen vorne wegfahren und wir werden nur wissen, wie gut Vingegaard noch ist, ob er nochmal weg überholt. Also Angliru Teil 2 erwarte ich. Vielleicht und an einem guten Tag, ich würde mir wünschen, es würde mich sehr freuen, wenn Pidcock mitfahren könnte, allein um seinen dritten Platz zu zementieren, denke ich, wird er versuchen, den ganzen Tag über ruhig zu machen und am letzten Anstieg dann dran zu bleiben und der vielleicht nochmal ein Schüppchen, und zwar nicht, um zu gewinnen die Etappe, also das wird vielleicht sein Ziel sein, aber auch um das Ganze noch so ein bisschen zu animieren.
Ja, ist eine Etappe, die würde den Chris sehr freuen, weil der letzte Sieger dort oben war Alejandro Valverde bei der Vuelta 2006. Also ist schon ein bisschen her, dass man da zuletzt
war. 19 Jahre sind sich. Das kriege ich. Brauche ich länger für, um das zu rechnen, aber ich krieg's noch hin.
Aber der Berg ist extrem steil. Was für mich so ein bisschen eher Almeida in die Karten spielt. Also gerade diese letzten, glaube ich, sind das 5 Kilometer, die da fast 11% haben. Oder beziehungsweise die ersten 5 Kilometer sind so rum. die extrem steil sind. Also da muss auf jeden Fall aus einem hohen Grundtempo heraus probieren, wenn er versuchen will, irgendwie Vingegaard abzuhängen. Aber ich denke persönlich, dass beide, wie schon bei den letzten Bergetappen gezeigt, auf einem Niveau einigermaßen sind und sich jetzt auch dann morgen keine großen Unterschiede auftun werden, eher dann am Tag danach
Aber
im Zeitfahren.
ja, auch das stimmt. Aber lass es einfach mal, bis jetzt hatte auch noch keiner der beiden einen richtig schlechten Tag. Also so einen richtig schlechten.
Ja, so einen ganz grottigen Tag noch nicht. Nee, also wenn man Vingegaard glauben mag, dann hat er ja gesagt, dass er ein bisschen krank war und auch den einen oder anderen schwächeren Tag hatte.
Ja, aber jetzt
Das
so richtig.
heißt, jetzt müssten ja gute kommen bei ihm.
Naja, oder ne, nach, wenn es so ein bisschen runtergeht, dann geht es wieder rauf, dann kann es aber auch ganz in den Keller gehen. Also ich möchte das ja, ich wie immer, ne, ich wünsche das keinem, aber das scheint mir so immer der Knackpunkt der nächsten Wochen zu sein. Mal schauen. Also,
Also ich glaube aber, das wird eher ein Tag für die Ausreißer. Ja? Also ich glaube nicht, dass dann eine Mannschaft
morgen?
dann wirklich, ja, die ganze Etappe für die bis zum Schlussanstieg zusammenhält.
Okay. Ich glaube schon, dass das morgen irgendwie ganz klassisch Almeida, Vingegaard um Platz 1 und 2 fahren werden. Und immer noch so ein bisschen mit der Resthoffnung. Pidcock fährt ran und macht, kann das irgendwie animieren. Und in welche Richtung es dann geht, ne, man stellt sich nur einmal vor, dass Pidcock irgendwie beide kurz abhängen, Almeida sich da hinten dranhängen kann. Und Vingegaard einfach in dem Moment dann nicht präsent ist, irgendwie sowas, so eine Konstellation, würde zumindest bei mir nochmal ein bisschen Freude, Erregung, was weiß ich, um das ganz spannend zu machen, weil am nächsten Tag, du sagst es schon, hast schon angedeutet, Einzelzeit fahren. Und da, ja, liege ich da so falsch, wenn ich sage, das wird Vingegaard schon einigermaßen deutlich, also nicht deutlich, aber risikofrei oder wird es gewinnen? Ich meine, wir
Also
haben
die
immer,
erst.
unser Reden ist immer am Ende einer Rundfahrt ist das letzte Zeitfahren so. Bei Etappe Nummer 17 bis 20 in diesem Bereich ist immer kein normales Zeitfahren, sondern es kommt einfach auch ein bisschen darauf an, wie viel ist noch im Tank. Aber glaubst du, dass Vingegaard sich den Tank leerer gefahren hat als Almeida?
Da wäre ich mir nicht so sicher. Also wir hatten im Prinzip fast dieselbe Strecke bei der Vuelta 2023 auf der 10. Etappe, auch Valladolid, Valladolid. Damals waren es 25,8 Kilometer. Und diesmal ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger. Damals war Vingegaard Zehnter mit einem Rückstand von 1,17, Almeida Vierter mit einem Rückstand von 49 bzw. 50 Sekunden. Also in dem Falle war Almeida in dem Jahr, wo Vingegaard auch so eine ähnliche Vuelta wie in diesem Jahr von der Formstärke gefahren ist, sogar besser. Also ich glaube, die beiden sind relativ ex aequo im Zeitfahren. Wenn denn, wenn einer von beiden besser ist, reden wir um einen Bereich von 15, würde ich, sage ich mal so sagen, maximal 20 Sekunden, die einer besser sein könnte. Also will sagen, ich glaube nicht, dass Almeida das Ding im Zeitfahren drehen kann, komplett, sondern wenn, dann müsste er Vingegaard irgendwo am Berg abhängen. Und die
Ja.
Frage bei diesem Zeitfahren ist ja auch, kann es überhaupt stattfinden? Weil wir müssen immer im Hinterkopf haben, jetzt bei diesen Protestaktionen in Bilbao, in einer Großstadt, war das das größte Ausmaß oder war es am einfachsten natürlich auch zugänglich für die Demonstranten in so einer größeren Stadt. Und Valladolid, das ist jetzt reiner Stadtparcours. Man hat jetzt schon gesagt, seitens der Veranstalter und auch seitens der Polizei, man wird da die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Also so grob gesagt, hochgerechnet soll jede 60 Meter ein Polizeibeamter stehen. Aber ob das reicht, um diese Strecke so abzusichern, ich habe aktuell so meine Zweifel, dass dieses Zeitfahren da regulär durchgeführt werden kann.
Glaubst du denn, also das wäre natürlich für mich irgendwie, was heißt für mich, das wäre für die Fahrer der Supergau, aber für mich, ich finde das einfach, scheiße, was soll ich da noch sagen? Glaubst du denn, dann wird man sich dazu entscheiden, das Zeitfahren abzusagen oder würde man es dann so machen, dass man es einfach verlegt?
Nee, glaube ich nicht. Also die Sache ist ja die
Wie
bei
eine
dem Zeitfahren.
Oder-Frage mit Nee.
Bei einem Zeitfahren ist es ja so, dass es nicht wie bei einer Massenstartetappe ist, dass du da irgendwie, wenn
Ach
da
so,
jetzt
okay.
eine Demonstration ist, irgendwie du nur eine Viertelstunde Zeit hast, um die Strecke frei zu machen, sondern wir fahren hier kontinuierlich ein Fahrer nach dem anderen lang. Und entscheidend wird sein, ob das Ganze irgendwie das Gesamtergebnis verfälscht. Also wenn jetzt, sagen wir mal, wir müssen ja irgendjemanden mal als Beispiel rausgreifen. Also wir nehmen mal Pidcock. Bei dem rennt irgendjemand auf die Strecke und er muss anhalten und verliert dadurch viel Zeit. Und dann Vingegaard aber und Almeida und auch Jai Hindley können regulär durchfahren. Dann muss man ja irgendeine geartete Lösung finden, um diese Sache sportlich fair darzustellen.
Genau, um
Und
diese
die sehe ich.
Ungerechtigkeit auszugleichen in irgendeiner Form.
Die sehe ich einfach nicht. Also im Mannschaftszeitfahren war es, meine ich, so, dass man Israel dann einfach 20 Sekunden gut geschrieben hat, pauschal. Warum? Weiß ich
20.
nicht. Also warum jetzt genau 20 Sekunden? Ich kann es nicht nachvollziehen. Und in einem Einzelzeitfahren ist es ja nochmal ein krasserer Fall, weil es da ja wirklich um die Gesamtwertung, also um die individuellen Zeiten geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie eine geordnete Regelung gefunden werden kann, will sagen, dass ich eher damit rechne, wenn dann, dass man komplett dieses Zeitfahren annulliert und sagt, das geht nicht in die Gesamtwertung ein.
Aber es wäre doch einfach, wäre es nicht dann vielleicht ein einfacheres, es aus einem städtischen Milieu irgendwo ländlich stattfinden zu lassen? Also A hat man, finde ich jetzt, das klingt jetzt erstmal komisch, aber man hat A die Möglichkeit, besser den Zufluss zu beobachten. Ja, und sei es nur, dass da irgendwo ein Polizeihubschrauber relativ weit oben ist und man sagt das, okay, wenn ich jetzt in der Stadt bin, wo die Straßenbahn oder U-Bahn oder sonst was überall hinfährt und so weiter, ist das viel schwieriger, das zu beobachten, wer was wo wie passiert. Während ich bei einem, wie mutmaßlich dann 3 Stunden Zeitfahren, welches irgendwo im spanischen Hinterland stattfindet, ja zumindest weiträumig dann die Straßen sind schon mal gesperrt, das ist eh der Fall, und die Anreise den Demonstranten einfach nochmal schwieriger mache. Wäre das dann nicht vielleicht
Ja,
das?
das wäre eine sehr gute Option, aber ich kann nicht einschätzen oder A, kann ich nicht einschätzen, ob die Organisatoren so einen Plan schon im Hinterkopf haben und B, ob das von der geografischen Lage in der Nähe, sag ich mal, von Valladolid oder wo man jetzt in Nordspanien ist, so eine vielleicht, wie man es ja oft sieht, so eine Motorsport-Strecke beispielsweise hat, die einfach von Natur aus schon abgesperrt
Ah
ist.
ja, das ist eine gute Idee, ja.
Wo man halt sagt, also Jerez de la Frontera in Südspanien würde mir einfallen, beispielsweise, was sowieso schon abgesperrt ist und man sagt einfach, man verlegt das Zeitfahren dahin
Oder
und
zumindest das Ziel, weißt
ja, genau. Und da
du?
kommst du sowieso sonst nicht rauf als Normalsterblicher und damit sind so Proteste sehr unwahrscheinlich.
Kann man direkt einfach mal hier den Nürburgring noch mal ins Spiel bringen?
Zum Beispiel, ja, also es kam auch ich glaube, heute war es ein Vorschlag in den sozialen Medien, ob das sozusagen der Anfang davon ist, dass man Radsport nur noch mit Bezahltickets zugänglich macht. Da sind wir wieder bei der alten Diskussion, die wir vor ein paar Jahren schon mal hatten, meine ich, einem Unfall irgendwie in Alpe d'Huez, dass ja, das gewisse Risiken birgt, wenn so eine Freiluftveranstaltung frei zugänglich ist.
Aber wie willst du das machen? Also finde ich nach wie vor.
Ja, genau. Also, aber die Debatte kommt jetzt wieder auf.
Man könnte aber dann zumindest sagen, solche Zeitfahren, ne, die dann einfach auf einem Grund, also ne, Nürburgring klingt jetzt blöd, aber da hat ja auch schon mal eine Weltmeisterschaft stattgefunden. Ich meine, dass es diesmal viele Proteste bei der Weltmeisterschaft glaub ich nicht. Dafür ist sie sehr, sehr weit weg und ja, mit anderen Problematiken ja behaftet. Aber vielleicht ist das für die Zukunft dann etwas. Ne? Aber wobei ich das eigentlich blöd finde, weil auf einem Rundkurs von irgendwie 6 Kilometern eine Weltmeisterschaft auszutragen, da müsste es schon sowas wie der Nürburgring dann auch sein.
Also Imola hatten wir ja auch zuletzt schon.
Ja, aber da war doch nur die Zieleinfahrt, oder? Da war ja nicht die komplette.
Da waren ein, zwei Schlussrunden auf dem, oder mehrere Schlussrunden auf diesem, über die Imola-Strecke teilweise.
Ja, und das kann ich mir gut vorstellen, dass man sowas dann macht. Aber zumindestens, ja, also es sollte dann aber meiner Meinung nach immer noch weite Teile der Strecke irgendwie mit einem Ticket, aber was dann in irgendeiner Form überschaubar ist. Wie soll ich das sagen? Also ich möchte nicht das Geld Also ich glaube, dass der Radsport grundsätzlich auch für uns jetzt, also für dich, mich und alle, die es fahren, ja schon eh so ein wenig inklusiver Sport ist, dadurch, dass es so teuer ist und so viel Auslagen ist. Und dann ist ja, den Zuschauern auch noch so aufzuerlegen, finde ich immer schwierig.
Das macht das Ganze, finde ich, dann unattraktiver. Und das Problem ist auch, wir haben mittlerweile schon, und das ist die traurige Seite der Medaille dieser Proteste, auch wieder so hohe Auflagen, auch gerade in Deutschland, für Radrennen, wenn du sie veranstalten willst, du musst an jede Straßenein- und Ausfahrt irgendwo einen Poller hinstellen, was wir, ja, sag ich mal, terroristischen Erfahrungen aus den letzten 10 Jahren, 15 Jahren zu verdanken haben. Wir denken allein, das Radrennen in Frankfurt, das mal abgesagt werden musste, weil irgendjemand mit Maschinengewehren auf die Fahrer schießen wollte. Deshalb unter anderem sind diese Sicherheitsauflagen so hoch mittlerweile, dass es natürlich auch ins Geld geht, einfach.
Ja, ja, total.
So, es kostet enorm viel Geld, so eine Strecke abzusichern. Und solche Aktionen jetzt machen es nicht billiger, in Zukunft Radrennen zu veranstalten.
Ja, und das ist, und ich glaube, das ist denjenigen, die den Proteste durchführen, nicht bewusst. Also,
ist denen egal einfach.
Ja, egal auch.
Also die interessieren sich ja nicht für Radsport, die wollen ihr Interesse da oder ihr Anliegen da Vordergrund spielen. Was legitim ist, absolut, ja, aber immer im Rahmen, solange es am Rande der Strecke und nicht auf der Strecke passiert, wo Fahrer zum Fall kommen.
Absolut. Ja, ja. Ich dachte nur gerade so, das ist denen wahrscheinlich gar nicht bewusst, was das für Konsequenzen hat, aber du hast ja vollkommen recht, es ist ihnen ja auch sowieso einfach egal. Aus dem heraus, aus der Idee heraus. Oder sie nehmen es zumindest sehr, sehr, sehr billigend in Kauf. Das kann man ja auch sagen.
Ja, aber Zeitfahren. Kommen wir zurück.
Ja, ich wollte sagen, Zeitfahren waren wir noch, ne?
Zum Zeitfahren, ja. Also das wird spannend, aber wie gesagt, ich glaube, dass sich das bei den beiden Fahrern, wenn es dann noch dieser knappe Abstand ist, der es aktuell ist, ich glaube, es sind so um die 50 Sekunden zwischen Vingegaard und Almeida. Ja, das wird sich um 15-20 Sekunden zwischen den beiden drehen.
Also nicht das Entscheidende. Dann sind wir bei Etappe Nummer 19. Das war diese ganz komische, da so zwischengedrückt irgendwie. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die irgendeinen Unterschied machen wird. Ich weiß aber auch nicht, ob es eine Sprintetappe wird. Weil es ist ja schon die letzten paar Kilometer ein bisschen ansteigend. Ich würde auf eine Ausreißer-Etappe tippen.
Würde ich auch fast sagen. Eine Ausreißergruppe, aber wenn dann mit Mats Pedersen drin.
Ja, dann macht er es.
Also wenn dann würden die Lidl Track gegebenenfalls auch wahrscheinlich als eines der wenigen Teams versuchen, das zusammenzuhalten. Das Finale ist so ein bisschen wie so eine Halfpipe. Also es geht so eine Abfahrt runter und dann die letzten, also zumindest bei Pro Cycling Stats ist so angegeben, 2,3 Kilometer mit 3% so sanft bergauf. Also da wird zwischen den Klassementfahrern nichts passieren, aber musst du schon ein bergfester Sprinter sein, um zu gewinnen.
Ja, und das wäre Pedersen, wäre da ja ein Kandidat für, wenn er damit reinkommt.
Eben, ja.
Ja. Also wird ein Pedersen-Tag aus einer Ausreißergruppe. So haben wir so entschieden. Etappe Nummer 20 wird dann die Etappe von Robledo de Javela nach Bolla del Mundo Puerto. Da fehlt bei mir wieder der Rest vom Fest von den Buchstaben. Und dann wissen wir es. Ne? Also Samstag 17 Uhr, sagen wir mal zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr wäre schon noch schön vom Fernseher zu sitzen, weil dann kommt, es ist eine Etappe, die jetzt, ja, also danach sind keine Fragen mehr offen. Was soll man zu so einer Etappe sagen? Dritte Kategorie, zweite Kategorie, erste Kategorie und dann, oh, wie heißt das da? Kategorie Magnifique oder was?
Especial.
Especial. Warum wird das denn dann M abgekürzt? Especial. Egal. Definitiv, der letzte Anstieg, der letzte richtige Anstieg wird es dann bewiesen haben. Wenn er gefahren werden kann. Wenn er gefahren werden kann.
Ja, das, da müssten sich schon die Demonstranten vorher irgendwie zeigen, weil auf diesem letzten, was sind das, keine Ahnung, 7 Kilometern oder so, die vom Puerto de Navacerrada, den man übrigens zweimal fährt, hochgehen in dieses Naturschutzgebiet Bola del Mundo, hat man sowieso Zuschauer ausgeschlossen. aus Umweltschutzgründen, einfach aus, weil es da oben ein schützenswertes Gebiet ist, hatte man jetzt, meine ich, vor kurzem schon bekannt gegeben, dass dort keine Zuschauer zugelassen sind. Von daher, wenn das Fahrerfeld es bis dahin unbeschadet schafft, dann sollte das auch gefahren werden. Ja, und diese letzten 3 Kilometer, Bola del Mundo, ist es unfassbar schwer. 12,2% im Schnitt. Die letzte Ankunft war, meine ich, 2009 oder 10. Damals hat Nibali die Vuelta gewonnen, also konnte dann ganz knappen Vorsprung ins Ziel retten. Und auch dieses Jahr wird da dann die Entscheidung fallen.
Glaubst du denn, dass wenn man diesen Berg zweimal fährt, dass es sozusagen kann man so ein bisschen den Gedanken haben, okay, die werden es beim ersten Mal, da könnte man ja auch so ein Arrangement treffen, ne? Sozusagen, so ey, ihr könnt bis hier demonstrieren, erstes Mal, stoppt uns nicht und beim zweiten Mal lasst ihr uns dafür in Wirklichkeit rüberfahren. Also, weißt du, wie ich das meine? Irgendwie so nach dem, aber das interessiert die nicht. Also ich bin immer noch zu gut, glaube ich.
Ich
Idiot.
glaube, da lässt sich kein Deal irgendwie aushandeln in dem Sinne.
Ja, da gibt es ja auch keinen Kopf, mit dem man sprechen kann, wahrscheinlich, ne? Also, ja, leider. Oder ja, ist so. Das wollte ich gerade sagen. Aber meinst du, es ist einfacher für die, klar, für die Polizei, sie müsste den einen Berg nur sichern, in Anführungszeichen nur einen Berg sichern und hat damit die letzten beiden Anstiege gesichert. Aber meinst du, das geht gut?
Na, letztendlich ist das einfacher zu sichern als, jetzt sage ich mal, eine 160 Kilometer lange Strecke, weil die fahren halt, sage ich mal, so eine Runde zweimal sozusagen. Also hast du schon mal nur noch die Hälfte der Strecke und Schlüsselpunkt ist da dieser Puerto de Navacerrada, der da zweimal gefahren wird, wie gesagt. Und wenn ich, ja, sage ich mal, derjenige wäre, der die Sicherheitskräfte verteilen würde, würde ich die dann eher da irgendwo im Bereich dieses Berges verstärken oder verstärkt präsentieren. Wow. Also, ich weiß jetzt nicht, wie
Hoffen wir
das
das
ist,
Beste.
wie viel Zufahrtsstraßen es da gibt oder wie es zugänglich ist, dieses Gelände überhaupt. Vielleicht kann man da auch im Vorfeld schon sagen, wir reduzieren die Anzahl der Zuschauer oder beschränken die Zufahrt irgendwie.
Ja, das ist halt immer das, dann aber auch von außen finde ich schwer zu beurteilen oder sich Gedanken darüber zu machen, weil am Ende des Tages sind die örtlichen Gegebenheiten einfach das Entscheidende, wie schwer oder wie.
Ja, und die Frage ist ja auch, wen lässt du rein, wen lässt du nicht rein? Also da sind wir dann, also du kannst ja jetzt nicht sagen, du lässt jetzt keinen mehr rein, der irgendwie
Eine
eine
Flagge hat.
Palästina-Flagge dabei hat.
Also kann ich mir schon vorstellen, dass das sogar enttarnt werden kann, wenn du möchtest, ne? Aber andererseits, du willst ja jetzt nicht jeden von oben bis unten zwingen, sich auszuziehen und gucken, wo der noch eine Flagge haben könnte. Also das geht ja auch nicht, das willst du ja auch nicht.
Nee, völlig klar. Aber ich glaube schon, also dieser Samstag ist da weniger gefährdet als jetzt die Etappen morgen am 10., als auch das Zeitfahren danach am Tag.
Was ist denn mit dem Sonntag?
Ja, der Sonntag in Madrid, das ist ja noch der, bei der Tour de France würde man sagen, die Tour d'honneur.
Die am wenigsten wichtige Etappe, aber vielleicht findet aber Madrid als Stadt, also vielleicht noch schwieriger.
Denke, also es gab Gerüchte darum, das waren auch relativ spekulativ, weil die Artikel dazu auch wurden wieder zurückgezogen, dass diese Etappe abgesagt wird und man auf Pola del Mundo die Vuelta enden lässt. Letzten Endes sportlich gesehen, wie du schon sagst, hätte es wahrscheinlich keine
Kein
große
Unterschied.
Auswirkung mehr. Sind natürlich wunderschöne Bilder, die da nochmal produziert werden und das wäre jetzt eigentlich mein Argument dafür, die Etappe stattfinden zu lassen. Da hätte ja sogar, sage ich mal, die spanische Regierung oder der gesamte Staat Spanien ein Interesse daran, dass sowas nicht von Demonstranten gestört wird, weil sowas wird halt, sind Bilder, die werden über ein Jahr in die ganze Welt rausgesendet. Wenn das in Madrid vor der, weiß ich nicht, Plaza de Cibeles oder vor dem Königspalast irgendwo ist, dass die da die Demonstranten sozusagen die friedliche Ordnung stören.
Und andererseits ist, ich finde, es sind ja auch nie oder selten schön, nein, es sind nie schöne Bilder, wenn irgendwelche Demonstranten von Polizisten von der Strecke geknüppelt werden. Also es ist ja auch kein schönes Bild.
Nee, das will keiner sehen.
Nee, das möchte keiner sehen und nee, anders, ich möchte gar nicht, dass es das passieren muss. Ich glaube, so würde ich noch, Ja, ich hatte auch kurz überlegt, okay, kann man nicht vielleicht einfach das Ziel vor die Stadt schon verlegen oder woanders hin verlegen, aber wie du schon sagst, diese Etappe lebt ja nur für diese Bilder. Also nur, dass diese Bilder produziert werden und dann ist es ja Schwachsinn, den einfach 5 Kilometer vor der Stadt das Ding da irgendwie, also bevor man auf den Rundkurs fährt, da zu enden zu lassen, das ist ja, dann kann man es auch gleich sein lassen.
Also ich würde mal sagen, für die Etappe 50-50, dass sie stattfindet. Einerseits das Argument, das ich gerade gebracht habe, auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, ja, was ist besser zugänglich als so eine Metropole wie Madrid? Also ist natürlich dann auch rein organisatorisch schwierig abzusichern. Klar ist das nur ein 8 Kilometer langer Rundkurs, aber da gibt es immer irgendwelche Schlupflöcher, denke ich mal.
Naja, aber wenn du es jetzt so sagst, ein 8 Kilometer Rundkurs, deine Theorie eben oder dein Gedanke, lass mal einfach alle 50 Meter einen Polizisten hinstellen. Das sind ja dann, lass mal kurz reden, 20 pro Kilometer. Das sind 160, 320 auf jeder Seite. 320 Polizisten finde ich jetzt nicht so extrem viel.
Nö, nicht so extrem viel, aber auch, weil es halt die Frage ist, der Wille dazu da, sag ich mal, seitens der, Sicherheitskräfte, so viele Ordner, Polizisten zur Verfügung zu stellen.
Und dann hast du ja vielleicht auch sowas wie bei uns das Ordnungsamt, die stellst du auch nochmal dazwischen, ne? Also, und ich glaube sogar, dass ich weiß nicht, wie das Grundgesetz in Italien, in Spanien aussieht, aber stell das Militär da nochmal hin. Also, weißt du, dann hast du vielleicht schon mal, wenn die gleiche Anzahl Militärmenschen, dann hast du alle 25 Meter an Polizisten, überwachst das von um. Also ich glaube, wenn ein großer Wille da wäre, würde das gehen. Aber die Verhältnismäßigkeit ist dann auch immer noch in Frage zu stellen.
Ja, genau.
Und dann die Frage. Vor allen Dingen, weil es halt sportlich keinen Wert hat, sondern nur für die Bilder gemacht werden würde.
Naja, in dem Sinne hat es sportlich schon noch Sprint. Einen Wert. Also es wäre jetzt ein bisschen despektierlich zu sagen, es hat keinen Wert, weil die Sprinter natürlich, einige davon sind jetzt noch im Peloton, wenn sie nicht gerade Mats Pedersen heißen, schleppen sie sich oder quälen sie sich da jetzt noch über diese Halbschweren oder sogar die Bergetappen mit drüber, nur um halt dann nochmal die Chance zu haben, in Madrid einen Sprint zu gewinnen.
Ja, okay, ja, das stimmt schon. Naja, warten wir mal ab. Warten wir ab. Wer gewinnt? Also wer Podium? 1, 2, 3?
Ich würde sagen Vingegaard vor Almeida und ich hoffe vor Pidcock. Die Tendenz lässt mich eher dazu kommen, dass Hindley es aufs Podium schafft, weil der doch immer in den letzten Tagen immer besser wurde. Ich hoffe aber auf Pidcock.
Ich unterschreibe das 1:1, was du gesagt hast. Ich glaube, dass auch das so gehen wird. Was mich positiv noch stimmt, etwas, was du mal vor 2 oder 3 Sendungen in der ersten oder zweiten zur Vuelta gesagt hast, dass Pidcock im Interview gesagt hat, er geht diesmal die ganze Geschichte anders an. Weniger explosiv, weniger Attacke, mehr bedächtig, ein bisschen Sprit im Tank lassen. Entweder hat er in der Woche 2 sich nochmal überlegt, mache ich doch nicht, ich mache halt auch wie immer. Oder hat jetzt einfach mal 1, 2 schlechte Tage, hat sich an diese Strategie gehalten und wird deswegen hinten raus doch noch den 3. Platz verteidigen. Wäre auch mein Wunsch. Also wird mich, ich glaube, so wird es kommen und klar, ich würde mir jetzt über Pidcock, wenn er nochmal auf Platz 2 fahren oder so geht, aber das sehe ich einfach nicht. Dafür sind die anderen auch, glaube ich, im Zeitfahren besser als er.
Ja, da müsste schon einer, also das Interessante ist ja auch, sowohl Hindley als auch Pidcock sind jetzt keine begnadeten Zeitfahrer. Also es wird schon ein interessantes Duell werden zwischen den beiden im Zeitfahren.
Ja, so wie wenn du und ich fahren würden, vielleicht.
Ja, es wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ja, der Vergleich ist vielleicht ganz veranschaulich.
Ich wüsste mal gerne, wenn wir beide ein Zeitfahren machen würden, wie das ausgehen würde. Ich glaube, es hätte viel damit zu tun, wie lang das Zeitfahren ginge.
Das kann sein, ja, aber würdest du wahrscheinlich schneller sein?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, je länger es gehen würde, umso weniger groß wären deine Chancen, aber so ein Hund, gab's da früher bei Olympia immer das 4x 100 Kilometer, also Vierer-Mannschaftszeitfahrt über 100 Kilometer. Vor ewig langer Zeit, na. Okay, wir haben euch geupdatet. Ich weiß gar nicht, das haben wir gar nicht eben besprochen. Du bist nächste Woche nicht da, ne? Du bist irgendwie zum Glück nicht da. Deswegen müssen wir unsere Komplettrückschau auf die ganze Geschichte wahrscheinlich dann verschieben auf die Woche danach. Seht es uns nach, weil auch du hast mal Urlaub verdient. Ich, der jetzt 5 Wochen irgendwie unterwegs war, gönnt es dir von ganzem Herzen. Wir werden also dann die Recap sozusagen ein bisschen später machen. Nur, dass ihr das jetzt schon mal hört. Wenn irgendwas ganz Wichtiges passiert oder ganz Verrücktes, dann keine Ahnung, was wir da machen. Dann caste ich mir irgendjemanden noch dazu oder sonst was. Aber im Grunde genommen wird die Recap dann so eine Woche später vielleicht sein oder anderthalb oder zwei. Irgendwie sowas in die Richtung. Thomas, es war mir eine große Freude. Vielen herzlichen Dank.
Ja, mir auch.
Und ja, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch eine tolle Vuelta. Habt ganz viel Spaß. Genießt es. Ist die letzte Rundfahrt des Jahres, aber bis zum Giro ist gar nicht mehr so lang. Und gucken wir mal, wie unsere Vorhersagen von vor der Vuelta, wie unsere Vorhersagen von heute sich dann am Ende mit dem Ergebnis decken werden. Tschüss.
Tschüss.